Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß, Politikerinnen und Politiker sind bei uns eher eine Ausnahme. Nicht unbedingt wegen mangelnder Wertschätzung, sondern weil politische Gespräche oft sehr vorhersehbar sind, vor allen Dingen in Zeiten des Wahlkampfes. Und viele Amtsträger sind immer so ein bisschen gefangen in ihrer Rolle und sprechen irgendwie Botschaften und beantworten Fragen irgendwie eher ausweichend oder hat man alles schon mal gehört. Heute machen wir eine Ausnahme. Aber erstmal sage ich herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 25. Folge von 2,1 Millionen. Wir sind der Politik-Podcast von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung. Im laufenden Wahljahr interessiert uns ja, welche Fragen die Menschen bewegen und welche Antworten auch die Politik darauf hat. Der Countdown läuft schon so langsam. In 6 Wochen haben wir die Wahl und das letzte Wort. Ich habe ja schon angeteasert, wir haben heute einen besonderen Gast. Wir sind zu Gast im Bildungsministerium hier in Magdeburg, im Büro des Bildungsministers. Mir gegenüber sitzt Jan Riedel, CDU-Mitglied, Bildungsminister von Sachsen-Anhalt, früher Schuldirektor, fünffacher Vater, gläubiger Mormone und ein Politiker, der auf Social Media aufhält, weil er dort oft direkt und persönlich und nahbar wirkt. Das bietet alles sehr viel Stoff für Fragen und Gespräche. Deswegen sage ich an der Stelle, herzlich willkommen, Jan Riedel.
Ja, hallo, schön, dass Sie da sind.
Herr Riedel, Sie gelten als ein Politiker, der ungewöhnlich offen und authentisch kommuniziert, vor allem über Social Media. Ist der Eindruck richtig oder haben Sie nur ein gutes politisches Handwerk?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen verunsichert nach Ihrer Anmoderation, ob das quasi ein Lob ist, dass Sie heute sozusagen, dass ich hier als Politiker in dem Podcast sitze oder ob das quasi mein Sargnagel ist.
Das
gucken
wir dann.
Das wird sich entscheiden, glaube ich, im Laufe der Sendung. Ja. Vielleicht ist es diese besondere Mischung, ja, dass ich natürlich jetzt nicht schon 10 Jahre lang Berufspolitiker bin, sondern quasi direkt aus der Praxis komme. Ich war 10 Jahre Schulleiter in Halle, davor 5 Jahre Lehrer und so weiter und komme halt wirklich direkt aus der Praxis und habe natürlich noch so einen etwas unverstellten anderen Blick auch auf die Arbeitswelt meines Geschäftsbereichs, also des Bildungsbereichs. Das macht sicherlich eine gewisse Authentizität aus und das macht sicherlich auch eine gewisse Nahbarkeit aus. Und dazu kommt sicherlich auch noch, dass ich, glaube ich, ein sehr humorvoller Mensch bin und gewisse Dinge einfach auch mitunter vielleicht auf diese Art und Weise wegstecke und dass unser Social-Media-Auftritt oder mein Auftritt in der Öffentlichkeit dann häufig auch dieses gewisse Augenzwinkern auch bemerken lässt an manchen Stellen.
Genau, da kann man ja auch immer schon einen ganz guten Eindruck von Ihnen bekommen. Wir wollen trotzdem noch ein bisschen wissen, wer so der Mensch hinter dem Minister ist. Und vielleicht können Sie uns nochmal mitnehmen, können Sie sich daran erinnern, als Sie ins Ministeramt gewechselt sind. Was ging Ihnen da so am ersten Arbeitstag, am ersten Morgen quasi durch den Kopf? Wissen Sie das noch?
Oh ja, ich kann mich gut an den Abend erinnern. Fangen wir mal so rum an. Also
ja,
ich habe dann in diesem Auto gesessen, in der Limousine sozusagen auf dem Heimweg nach Halle. Und habe gedacht, das ist nicht real, also sozusagen, also das, du bist jetzt da in diese Situation hineingeschoben und du sitzt jetzt hier quasi in dieser sozusagen Staatskarosse und man fährt dich nach Hause und was für Erwartungen lasten eigentlich auf dir? Also du musst ja quasi in dem Jahr jetzt die Welt retten, ja, gefühlt.
Ja, das
und
das ja.
ist irgendwie, das war schon eine ganz surreale Situation. Aber natürlich habe ich an meinem ersten Arbeitstag oder ab dem Moment, als ich wusste, dass es eventuell dazu kommen kann, dass ich als Minister berufen werde, das war nicht mit viel Vorlaufzeit übrigens, das war eine relativ enge Kiste, war mir schon klar, dass das eine einmalige Chance ist und da habe ich mich auch drauf gefreut. Eine Chance für mich natürlich, mich weiterzuentwickeln, aber ganz besonders auch wirklich eine Chance für das Bildungsland Sachsen-Anhalt, so ein Begriff, den ich immer wieder nutze, aber weil das zeigt irgendwie, wie vielfältig das ist. Eine Chance tatsächlich, Dinge nochmal mit einem anderen Ansatz auch zu bewegen und vielleicht doch den Unterschied zu machen. Das war schon so die Challenge, die ich mir auch persönlich gestellt habe für dieses Jahr.
Wissen Sie noch, als Sie so dachten, ja, jetzt bin ich wirklich Minister, vielleicht nach irgendeiner Entscheidung oder irgendeinem Auftritt oder wie auch immer. Also gibt es da einen Moment, der Ihnen noch in Erinnerung geblieben ist?
Ja, es war so, dass ich natürlich auch mit gewissen Erwartungshaltungen ins Amt gekommen bin. Es gab Heute, wenn man da zurückblickt, würde man drüber lachen. Es ging um Skikurse. Also wir befinden uns jetzt hier gerade bei 30 Grad im Schatten im Ministeriumsbüro. Es ging um Skikurse und das war letztes Jahr im Sommer genauso. Es ging um Unterrichtsorganisationserlasse. Das waren Nuancen. Soll es eine Stunde mehr Mathe oder eine Stunde mehr nicht? Weniger Förderunterricht geben in Grundschulen und sowas. Es ging auch um die Frage, was wird die Perspektive sein für das Land Sachsen-Anhalt im Bildungsbereich? Also es waren so eher doch manchmal auch kleinere Themen, die quasi oben auf waren, die habe ich ganz schnell abgeräumt tatsächlich. Ich habe also gesagt, die Unterrichtsorganisationserlasse werden nicht geändert. Ich habe mich da hier im Ministerium beraten lassen. Man hatte mir da schon was vorbereitet, was ich unterschreiben sollte. Und in dem Moment saß ich wirklich hier am Tisch, wie wir heute hier sitzen, und habe gedacht, nee, das machst du nicht. Du bist jetzt Minister, genau aus dem Grund bist du auch Minister geworden, weil es nötig ist, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht in meinem Haus nicht auf Gegenliebe stoßen werden, die vielleicht auch der ein oder andere Fachexperte für Wahnsinn hält. Aber ich muss das jetzt machen. Ich bin nicht Minister geworden, damit alles so weiterläuft, sondern ich bin Minister geworden, um den Unterschied zu machen und habe dann gesagt, okay, wir müssen eine Lösung für die Ski-Kompaktkurse finden, die übrigens Wintersport-Kompaktkurse heißen, mal so für die interessierte Öffentlichkeit. Wir müssen eine Lösung für die Unterrichtsorganisationserlasse finden. Wir müssen schauen, wie wir das Klima in den Schulen tatsächlich wieder dahin bringen, dass Wertschätzung, Konstruktivität oben anstehen und nicht nur Meckerei, was alles nicht läuft, weil das wissen wir selber und das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer viel besser als alle anderen.
Über das ganze große Thema Schule und Bildung reden wir heute auch im Laufe des Podcasts auf jeden Fall noch. Wir wollen aber noch ein bisschen Sie kennenlernen. Sie sind ja auf Social, haben wir schon gesagt, Social Media sehr aktiv und haben auch irgendwie so einen direkten Stil. Ist das so sehr viel von Ihnen persönlich oder ist das eher eine Social Media Strategie von jemandem, der Ihnen die zurechtlegt?
Also tatsächlich war das eine ganz günstige Situation, da sozusagen ich als auch diejenige, die Social Media bei uns sehr federführend betreut, fast zeitgleich angefangen haben. Das heißt also, wir haben uns zusammen entwickelt. Also ich kann mich sehr gut erinnern, mein erster Gang durch den Flur und ich traf also die Kollegin, sie saß in ihrem Zimmer und dann sagte mir der Pressesprecher, ach, das ist übrigens Frau XY, die macht bei uns Social Media. Und dann sagte ich, okay, wo sind wir denn überall? Und da waren wir irgendwie bei X und dann sage ich, was ist mit Insta, was ist mit Facebook? Nee, das sind wir noch nicht. Also ran an die Buletten, da müssen wir sofort rein. Und sie war da auch total willig, auch der Pressesprecher. Ich sagte, klar, machen wir. Und dann haben wir wirklich also von Tag 1 quasi angefangen, das aufzubauen, zu bespielen und sind da quasi gemeinsam reingewachsen. Also es ist nicht so, dass wir hier quasi eine ausgefeilte Social-Media-Strategie haben, die wir quasi jetzt sklavisch abarbeiten, sondern es ist schon so, dass da ganz viel Authentizität drin ist. Ist vielleicht für den einen oder anderen erschreckend, aber es ist ziemlich echt, was da passiert.
Ja, und gibt es da auch mal was, wo Sie sagen, oh, das war jetzt vielleicht zu echt, das hätte ich vielleicht lieber lassen sollen oder nicht sagen oder sagen Sie, Sie stehen zu allem und würden es immer wieder so machen?
Ich stehe zu allem. Manchmal ist es schon grenzwertig. Also wenn ich einen Rat schlage oder so oder, keine Ahnung, mit einem Medizinball weggeworfen werde, dann kann man schon mal drüber nachdenken, wie ernsthaft ist das? Und dann gibt es ja auch Oppositionsparteien, die sich da auch im Landtag drüber beschweren. Das wäre ja eines Ministers nicht würdig. Aber ich glaube, dass die Nutzer ganz klar diese feine Nuance zwischen der macht sich vollkommen zum Ei oder nein, der will einfach mit einem gewissen Augenzwinkern auch auf die Themen gucken, denn am Ende sind wir alle Menschen und wir haben alle ein Gespür und wir haben alle irgendwie auch einen Verstand. Am Ende will der einfach nur auch nochmal die Themen einfach setzen, will vielleicht auch gewisse Stimmungen setzen. Und ich glaube, das verstehen ganz viele, die uns folgen. Einige verstehen es vielleicht auch nicht. Deswegen gibt es eigentlich nichts, wofür ich mich wirklich schäme. Es ist schon manchmal so, dass wir zu Hause vielleicht über den einen oder anderen Teil mal reden und vielleicht die Kinder sagen,
eine kritische Auswertung von den Kindern. Sie haben ja auch Teile der Zielgruppe quasi zu Hause.
Das war schon cringe oder so, ja, das passiert schon sozusagen, aber das ist aber auch ganz normal. Also niemand
tritt aus der eigenen Partei oder nur von zu Hause am Küchentisch?
Das weiß ich nicht, also aus meiner Partei ist mir da noch nichts Negatives tatsächlich entgegengeschwappt, sondern im Gegenteil eher, also auch eine gewisse Genugtuung, dass wir das auch machen sozusagen und dass wir das auch können und auch so eine gewisse Freude darüber, dass das Rennen eröffnet ist, dass sie das auch tun können. Also ich sehe ganz viele Parteikollegen, die auch gute Kanäle jetzt bedienen und die wirklich auch Dinge von sich preisgeben, ohne jetzt eine Home-Story zu machen, aber einfach zu sagen, wir sind auch Menschen und wir treffen Entscheidungen und das ist nicht immer alles, dass alle das toll finden, aber wir haben es aus dem und dem Grund so gemacht oder das ist unser Alltag oder das sind unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil wir wissen ja alle, dass sich ein Großteil der Menschen fast nur noch über diese Medien informiert, auch Ältere.
Ja, absolut.
Von TikTok angefangen über Insta und alles Mögliche. Dann müssen wir das bedienen.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon, oder ich habe es auch am Anfang schon gesagt, Sie haben 5 Kinder. Beeinflusst das jetzt nicht nur den Blick auf den Social-Media-Kanal vielleicht, dass irgendwas mal cringe ist, sondern auch auf die Bildungspolitik den Blick? Also kann ich mir schon vorstellen, oder?
Ja, absolut. Ich sage immer, ich bin sowohl Betroffener als auch Beteiligter des Systems und jetzt sogar noch entscheidender. Das war ich schon als Lehrer, als Schulleiter. Meine Kinder waren auch größtenteils an meiner Schule. Und das bin ich jetzt umso mehr auch als Bildungsminister, dass ich immer dieses Backup habe und auch weiß, was bedeutet das eigentlich für Eltern? Was bedeutet das für Schüler? Was bedeutet das für meine Kollegen? Ja, und das piept schon manche hier, glaube ich, in meinem Haus auch an, wenn wenn ich sage, Leute, denkt doch mal daran, wie kommt das in Schule an? Mhm. Das müssen die Akteure umsetzen. Ne? Ja, die Akteure müssen es auch umsetzen, was wir hier beschließen. Ist das wirklich praktikabel? Wollen wir die wirklich mit dieser Information belasten? Brauchen die diese Information? Warum haben die diese Information nicht? Also das bestimmt tatsächlich unser Tagwerk hier ganz häufig in unseren Beratungen, dass der Riegel sozusagen die Praxiskeule schwingt und alle denken,
also,
oh, jetzt geht's
wieder
los.
Also würde sagen, ist aber ein Vorteil, ja? Quasi, dieses Feedback von zu Hause zu haben.
Ich würde es als Vorteil definieren. Natürlich ist es so, dass ich in diesem Jahr immer mehr auch gemerkt habe, dass wie natürlich Verwaltung funktioniert. Also Sie können ja quasi, das bitte nicht falsch verstehen, aber Sie können Verwaltung immer nur mit Ihren eigenen Waffen auch schlagen. Das heißt, wenn Sie wissen, wie Vorgänge laufen sozusagen, wie man gewisse Dinge auch einstiehlt in so einem Ministerium oder in einer Verwaltung, dann kann man sich dieses Instruments auch besser bedienen. Und das musste ich auch lernen in diesem Jahr, nicht immer sofort laut Dinge zu fordern, sondern vielleicht auch auf einem mittelfristig oder langfristigen Weg Dinge quasi einzunorden, sodass sie dann auch Wirkung entfalten. Und das ist dann auch die Kunst der Verwaltung. Und ich glaube aber, der Ausgangspunkt, von einem Praxisblick in diese Verwaltungsebene zu kommen und dann also auch diesen Blick zu verstehen und dann so ein bisschen auch der Mittler zu sein, auch der Vermittler zwischen Praxis, Verwaltung, die auch sein muss. Es kann nicht jeder machen, was er will, und nicht jede kluge Idee oder tolle Idee eines Schulleiters kann für alle anderen Schulen gelten. Das ist, sehe ich auch so ein bisschen als meinen Job. Ich glaube, das ist auch der Job des Ministers, immer diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Ich bin hier nicht der oberste Verwaltungsbeamte, sondern ich bin ein politischer Beamter. Ich bin also jemand, im weitesten Sinne ein politischer Beamter, ich bin also jemand, der dafür da ist, genau diese Übersetzungsarbeit zwischen Volk und Exekutive und dann auch Legislative zu leisten und zu moderieren und zu versuchen, für alle das Beste rauszuholen. Ja, und das ist, da hilft mir meine Praxiserfahrung ungemein. Ja. Und auch natürlich meine Kinder oder auch meine Frau, die ist auch im Bildungsbereich tätig. Also das sind schon ganz wichtige Akteure, ehemalige Kolleginnen und Kollegen, Schulleitungen, die ich natürlich aus meiner Zeit, langen Zeit kenne als Schulleiter. Da hat man einfach einen schnellen Draht. Sag mal, wie ist denn das bei euch in der Berufsschule und wie ist denn dieses und jenes?
Netzwerk
und wie muss ich
einfach
einschätzen?
Ne? Ja, in die natürlich. Praxis quasi.
Natürlich. Natürlich.
Wir sprechen da auch heute noch ein bisschen drüber. Aber um Sie als Person kennenzulernen, wollen wir ein bisschen über Ihren Glauben sprechen. Sie gehen damit relativ offen um. Sie gehören der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage an.
Das ist der korrekte Begriff, Dankeschön.
Genau, ja. Die meisten und so auch ich vorher kannten das unter Mormonen. Ich glaube, gerade hier in Sachsen-Anhalt oder generell in Deutschland haben vielleicht nicht alle so viel Berührung damit. Was bedeutet es für Sie konkret oder ganz allgemein, Mormone zu sein?
Also ich finde es schon mal gut, dass Sie den Namen genannt haben, weil wir selber das auch nicht benutzen, denn Mormone ist so ein Sammelbegriff für ganz viele Strömungen sozusagen. Es gibt auch fundamentalistische Strömungen darunter, die sich ganz viele vorstellen. Also da geht es dann um Themen wie viel Ehe und sowas, aber der Großteil der Menschen gehört also diesen Strömungen nicht an, die Sie vielleicht als Mormonen bezeichnen würden. Was bedeutet das für mich? Ich sehe mich als Christ. Ja, ich bin jemand, der also nach christlichen Idealen lebt, der sonntags zum Gottesdienst geht, der versucht mit seiner Familie regelmäßig zu beten, der an Gott glaubt, daran glaubt, dass also dieses Leben irgendwie einen Plan hat. Ja, dass nichts einfach nur zufällig ist, sondern dass jede Herausforderung eine Chance bietet, sich weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu sammeln, sich zu vervollkommnen im positiven Sinne. Das ist schon so, was mich trägt. Ja, auch dieser Gedanke, dass dieses Leben also wirklich auch eine Zeit ist, wie soll ich es denn ausdrücken, der Bewährung, ja, wo man Gutes und Schlechtes erlebt, wo man Dinge einordnet, wo man Erfahrungen sammelt und wo man eigentlich daraus gestärkt hervorgeht. Und das trifft sich, glaube ich, dann auch ganz gut mit dem, was mir im Leben so widerfahren ist. Also ich bin halt Lehrer gewesen, dann haben wir diese Kinder bekommen, wir haben zweimal Zwillinge bekommen, das war alles nicht geplant. Wir haben die Herausforderung angenommen und dann bin ich ganz jung Schulleiter geworden. Das war auch nicht geplant, sondern da hat man gesagt, Herr Riedel, wollen Sie das machen? Und dann habe ich gesagt, in einer Sekunde, ja, ich mach's. Weil ich dachte, okay, das kommt nicht zufällig, das ist eine Chance, die musst du ergreifen. Du kannst da nur gewinnen, du kannst da nur wachsen und ähnlich ist das dann auch mit dem Ministeramt so gewesen. Ähnlich ist es auch ein Stück weit mit meinem politischen Engagement gewesen als Stadtrat in Halle und so weiter. Also ich habe das nie in der Form durchgeplant. Das ist ja also mit 30 baue ich das Haus, mit 33 werde ich Schulleiter, mit 40 werde ich Stadtrat, sondern erst habe ich gearbeitet, ich habe die Gelegenheiten genutzt, ich habe versucht, ein gottgefälliges Leben zu führen und habe dann gesagt und nehme die Chancen so, wie sie kommen. Ja. Mhm. Und ich weiß, dass das für viele Zuhörer ein bisschen weird klingt, weil die sagen, was ist das für ein Vogel? Ja, also irgendwie.
Ja, vielleicht wussten es auch nicht alle vorher oder konnten nicht so zuordnen, was es dann bedeutet.
Und ich denke aber, wenn man so mal schaut, auch im politischen Raum, da finden Sie sehr viele spirituelle oder religiöse Menschen, weil ich glaube, das ist eine Kraft, die einem auch dazu befähigt, manchmal in solchen Ämtern oder in solchen Funktionen einen kühlen Kopf zu bewahren, seinen Leitstern nicht zu verlieren, zu wissen, warum machst du das hier eigentlich, nicht abzuheben, jeden Menschen, wenn ich sage, ich sehe mich auch als Christ, jeden Menschen auch als wertvoll zu erachten, sich nicht zu erheben als Minister und irgendwann zu sagen, ich bin ja der Minister und wer seid ihr denn? Ja, sondern immer zu sagen, ich gehe auf Augenhöhe, ich versuche, klar muss ich die Entscheidung treffen, aber aber ich versuche zu verstehen, was eigentlich hier los ist. Ich versuche irgendwie allen gerecht zu werden und versuche sozusagen diese christlichen Grundsätze, die Gebote, wenn Sie das so wollen, versuche ich natürlich in meinem Leben irgendwie dann auch zu verkörpern. Und ja, das
aber
ist
auch was,
schwierig
was Sie ablehnen
manchmal
an den Regeln, die der Lebensstil oder der Glaube mitbringt. Sie haben ja eben schon gesagt, es gibt verschiedene Strömungen.
Genau.
Gibt es auch was, wo Sie sagen, da gehen Sie nicht mit oder da wollen Sie nicht mit assoziiert werden?
Na, ich möchte nicht mit viel Ehe assoziiert werden. Ja, ich möchte nicht mit Missbrauch in irgendeiner Form, den es in vielen Religionen gibt, den es aber auch in meiner Religion gibt, gerade in den fundamentalistischen Strömungen, wie das übrigens dann auch in der katholischen Kirche ist, in den fundamentalistischen Strömungen, wo wir so sagen, damit möchte ich nicht, sondern ich bin organisiert in der Hauptkirche der Mormonen, das ist die Kirche des Christi Herrn der letzten Tage. Dort bin ich aktives Mitglied, habe dort auch Berufungen getragen. Viele Jahre lang war also Bischof, also sowas wie Gemeindeleiter, auch alles ehrenamtlich, nie mit Bezahlung, alles immer obendrauf und zusätzlich. Das hat mich erfüllt, das hat mir viel gelehrt sozusagen und davon schöpfe ich jetzt auch manchmal Kraft, wenn ich hier quasi solche Ämter ausübe. Ich lehne natürlich jede Form von Fundamentalismus ab und auch von Fremdbestimmung, also irgendjemanden zu irgendwas zwingen zu wollen etc. Ich habe das für mich so entschieden und die Zuhörer können sagen, oh, das ist ein bisschen schräg, der Typ, aber ich glaube, damit kann man leben, wenn man sieht, wie jemand agiert oder wie jemand handelt in seinem Amt etc. Und da habe ich eigentlich nie Ablehnung erfahren, sondern eigentlich immer Respekt und okay, ist akzeptabel. Wie hat der alte Fritz immer gesagt, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, solange er also, und das ist ganz wichtig, auf dem Boden der Verfassung steht und auf der stehe ich absolut, vielleicht sogar manchmal zu viel, dass mir das so wichtig ist, dass ich sage, Rechtsstaatlichkeit, Verfassungstreue, das ist mir total wichtig, diesem Staat zu dienen und den Menschen zu dienen. Und ich glaube ja, das hat einen gewissen Ursprung auch in meiner Religiosität natürlich, in der Art und Weise, wie ich gepolt bin. Aber ich möchte allen die Angst nehmen, dass irgendein Fundamentalist irgendwelche verrückten Ideen hat. Also das ist auf keinen Fall hier der Fall.
Jetzt haben wir Sie ein bisschen als Mensch kennengelernt, wollen jetzt natürlich aber auch noch ein bisschen über Politik und Schule und alles Mögliche sprechen. Und ich glaube, dass...
Wäre nicht schlecht, ja.
Ja. Und ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, dass so Politik oder Politiker so ein bisschen vergessen haben, dass verstanden werden muss, was sie sagen und dass viele Durchschnittsmenschen, glaube ich, oft gar nicht so richtig wissen, was hat das gesagt, der jetzt potenziell mit mir zu tun oder was, wie beeinflusst das mein Leben? Gibt es da sowas, wo Sie zuletzt gedacht haben, jetzt muss ich irgendwie ein bisschen aufpassen, wie ich das sage oder was ich das sage, damit das richtig ankommt bei den Menschen?
Naja, das Problem oder diese Herausforderung begleitet mich tatsächlich schon jetzt die ganze Amtszeit entlang. Also wie kommunizieren wir die Lage an den Schulen da draußen so, dass klar wird, okay, hier will niemand was beschönigen und auf der anderen Seite ist es auch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Also als ich hier ankam, war es gang und gäbe, bitte nicht falsch verstehen, aber ich sage mal, halb fast ungefiltert Zahlen rauszukloppen. Unterrichtsversorgung liegt bei XY. Und ich habe mir zu eigen gemacht, immer zu erklären, was heißt das? Also wenn die Unterrichtsversorgung einer Schule bei 94% liegt, dann ist der geneigte Zuhörer sozusagen der Meinung, oh, da fallen also mindestens 6% Unterricht aus, plus nochmal die 10% allgemeine Krankheitslage, also da findet quasi 50% Unterricht nicht statt. Das ist nicht ganz richtig, sondern wir reden immer von Zuweisung. Wir haben ein Arbeitsvermögen, was wir in der Schule zuweisen, das sind die 100%. Da gehören aber Abminderungsstunden für Schulleitung, für besondere Aufgaben, für Förderunterricht, für Ganztagsbetreuung, für AGs, das gehört da alles mit rein. Wenn ich das abziehe, dann komme ich auf ganz andere Werte und ich finde, das muss man kommunizieren. Also die Leute, wenn ich denen nur diese Zahl gebe, sind die zu sehr in Alarmstimmung oder wenn ich das falsch frame. Und deswegen versuche ich ganz oft, die Dinge auch mit meinem Praxisblick auch zu framen und zu sagen, Leute, jetzt aber trotzdem jetzt ganz tief durchatmen. Das heißt nicht, dass hier morgen die Welt untergeht. Das ist eine herausfordernde Situation und die Schulen haben da echt zu tun, das irgendwie abzufangen. Aber wir haben diese und diese und diese Möglichkeiten. Das Landesschulamt ist unterwegs. Wir haben flexible Personalbudgets. Wir haben die Möglichkeit der Zusatzstunden und so weiter. Und da merke ich, dort braucht es viel Erklärung. Ich glaube, dass auch die Journalisten in der Landespressekonferenz oder wenn ich was erkläre, dann manchmal schon tief durchatmen und denken, okay, jetzt geht's wieder los. Jetzt fängt er also an, 20 Minuten was zu erklären. Aber ich finde es total...
Politiker sprechen quasi in einer Gruppe, das muss ich nachher alles übersetzen.
Richtig, wie soll ich das dann komprimieren?
Für Oma Sudenburg, wie wir so gern sagen.
Aber richtig, aber das braucht es aus meiner Sicht, weil ansonsten falsche Botschaften gesendet werden. Denn was wir brauchen, ist doch zu sagen... Finde ich jedenfalls, und das habe ich auch versucht im letzten Jahr mal zu sagen, ich glaube, es wird tatsächlich für eine Verwaltung hier schon alles menschenmöglich getan. Also wenn wir schauen, noch vor 10 Jahren haben wir, oder vor 15 Jahren haben wir 150 Leute im Jahr eingestellt, jetzt stellen wir 1500 mit unter Ausschreibung und wenn wir es schaffen, schaffen wir 1000 Einstellungen zu generieren. Wir haben noch vor 10 Jahren, was weiß ich, über hunderte Studenten gesprochen des Lehramts, jetzt sprechen wir über Tausende jedes Jahr. Das heißt also, hier ist wirklich was passiert in den letzten Jahren. Wir haben noch vor 10 Jahren von Lehrer, Hausmeister und Schulsekretärin gesprochen. Heute sprechen wir von pädagogischen Unterrichtshelfen, wir sprechen von PMs, Schulsozialarbeit hat einen großen Wert, von Schulverwaltungsassistenten und von Lehrkräften, von Seiteneinsteigern, Bachelor, Master, Master mit und ohne. Verstehen Sie? Also ja. Hier ist ganz viel passiert, was aber quasi die Wahrnehmung draußen ist, alles ist
schlechter.
Genau, ich hätte jetzt ein böses Wort gesagt, Sie wissen, was ich meine. Alles ist Mist und alles, keiner kümmert sich und es ist eine Katastrophe. Und das kann ich einfach so nicht sagen, das stimmt nicht, sondern es gibt ganz viele verantwortungsvolle Akteure. Und das, finde ich, muss auch rausgestellt werden, dass Eltern nicht schon mit so einer Fluppe quasi in die Schule gehen und sagen, hier ist eh alles Mist.
Ja, man denkt dann schon so, oh Gott, jetzt muss mein Kind in die Schule, jetzt fängt alles Schlechte an, so jetzt müssen wir das alles abfangen.
Richtig, und ich glaube, das ist ja auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich glaube, wenn man Lehrkräften auch so gegenübertritt, ja, und wir haben wirklich mitunter eine schlechte Stimmung auch im Land vorgefunden. Also als ich vor einem Jahr gekommen bin, da habe ich gedacht, meine Güte, die sind schon alle krass liebesbedürftig auch hier. Ja, also das ist irgendwie ein ganz großes Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Gesehenwerden, nach der Betonung dessen, was funktioniert auch und nicht nur den Mangel zu verwalten. Natürlich werfen wir meine politischen Gegner vor und sagen, ja, der redet ja nur alles schön. Aber ich glaube, es ist eine ganz große Macht, aber auch das zu betonen, was funktioniert, es ist eine ganz große Macht, auch Menschen quasi positiv anzusprechen, anstatt quasi Law and Order Direktiven sozusagen durchzuwinken. Weil sie ja fragen, wie wirkt sich quasi ihre Denke als Praktiker, vielleicht auch als gläubiger Mensch, wie wirkt sich das aus auf ihre Arbeit? Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir Schulleiterbriefe verfassen. Ja, ich habe ja früher selber welche bekommen.
Ja. Was haben Sie geändert daran?
Aber ich habe versucht, die so authentisch wie möglich zu machen. Da habe ich ein tolles Team hier auch, eine Pressearbeit, die das, glaube ich, auch gut formuliert. Und ich kriege ganz viel Rückmeldungen aus Schulen, die sagen, ey, dein Schulleiterbrief, also der war gut. Der hat uns mitgenommen. Der hat uns irgendwie.
Und was steht in so einem Schulleiterbrief drin? Ich glaube, das wissen ganz viele, die nicht zugänglich.
Ja, Schulleiterbrief ist ein komisches Ding. Also eigentlich ist das ein Erlass, wenn man so nimmt. Immer wenn der Minister irgendwie sich schriftlich oder wie auch immer an seinen Geschäftsbereich wendet und sagt, so und so wird es gemacht, dann ist es ein Erlass. Ja, letzten Endes. Aber das ist jetzt hohe Verwaltungskosten. Kunst. Ein Schulleiterbrief ist eigentlich eine Information der Hausleitung, der Spitze des Ministeriums oder aber auch eines bestimmten Fachreferats oder sogar des Haus des Landesschulamts, also einer nachgeordneten Behörde, an die Akteure in der Praxis, was ist zu tun. Also wir haben zentrale Leistungserhebung oder was hat sich geändert im Lehrplan. Verstehe. Ich habe mir halt zu eigen gemacht, dass wir wirklich erstmal mal reflektieren, was ist denn passiert und was habt ihr gut gemacht und was ist uns gelungen und wo sind noch Reserven und wir werden deswegen jetzt im kommenden Schuljahr das und das und das und wir bitten Sie um Ihre Unterstützung. Wir wissen, dass es schwer ist in dieser Zeit, aber es ist gut, dass Sie quasi die Fahne weiter hochhalten und lasst uns weitermachen an der Stelle. Also das sind manchmal so kleine Nuancen, aber das wissen Sie selber, das mitmenschlichen Zusammensein.
So eine Wertschätzung, die einfach kann viel machen. Ja, voll.
So aus. Und das war wichtig an der Stelle.
Ja, ich finde im Gespräch, man merkt schon, Sie sind noch ein bisschen drin in dieser Schulleiterposition. Sie haben ja auch schon gesagt, Sie sind noch sehr vernetzt. Und gibt's was?
Woran merken Sie das, wenn ich fragen darf?
Ja. Also Sie reden noch so viel davon, finde ich. Also oder Sie haben.
Sie haben mich ja danach gefragt.
Ja, genau. Ja, und Sie denken das noch so sehr mit, habe ich das Gefühl, bei Ihrer Arbeit, dass Sie sehr mitdenken, wie ist es denn jetzt für Lehrkräfte oder für eine Schulleitung oder so.
Ja, und ich denke manchmal, es ist ja auch total unprofessionell, könnte das ja auch sein. Ne? Man könnte ja auch draußen sagen, also der Riedel kann nicht ewig der Oberschulleiter bleiben. Wenn der Minister sein will, dann muss er sich auch mal dran gewöhnen, dass der nicht mehr Schulleiter ist. Ja? Und das
muss
ist richtig.
Muss er nicht positiv oder negativ sein? War jetzt eher so eine neutrale.
Ja, ich wollte damit nur sagen, aber ich glaube, das ist ja die Besonderheit unseres Geschäftsbereichs. Ich bin ja nicht der Kultusminister, ich habe nicht noch den Kulturbereich und nicht die Wissenschaft, sondern wir sind wirklich ein reines Bildungsministerium. Und das heißt, ich lebe von den 16.000 plus x Lehrkräften plus den tausenden pädagogischen Mitarbeitern, Schulsozialarbeitern, pädagogischen Unterrichtshilfen, von denen lebe ich. Und wenn die, da denke ich wie eine Firma, ja, wenn jeder weiß in meiner Firma, wie der Chef tickt und wo es hingehen soll, also dass wir, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir einander behandeln, dann ist er auch in der Lage, in der Praxis dann auch so zu handeln, indem er sagt, okay, was ist denn eigentlich die Agenda meines Bereichs? Also was wollen wir eigentlich erreichen im Bildungsbereich? Und ich finde, da muss man von der Zielgruppe ausdenken und die Zielgruppe sind nun mal diese tausenden Menschen, das ist einer der größten Beschäftigungskörper, die wir im Land haben, wenn nicht gerade der größte mit der Polizei, dann muss denen klar sein, wofür stehen wir eigentlich und wo wollen wir hin? Und deswegen denke ich immer von dieser Praxis aus, weil ich mir denke, das nützt nichts, wenn wir 100 plus x Leute hier im Ministerium uns einig sind, die da unten müssen tagtäglich, die müssen Sie überzeugen und alle, die hier im Raum sitzen und alle, die zuhören, die müssen mit den Eltern die Gespräche führen, die müssen, wenn Kinder sich auf dem Schulhof kloppen, die richtige Entscheidung treffen und dazu brauchen die einfach auch eine gewisse Linie und das ist irgendwie auch meine Arbeit, diese Linie zu bestimmen.
Und wenn Sie jetzt morgen wieder eine Schule leiten müssten, gibt es noch was, wo Sie sagen, das wird mich am meisten nerven, wieder an dieser Position oder immer noch?
Nee, also ich sag mal, Schulleiter zu sein ist einer der schönsten Jobs, die es gibt tatsächlich, muss man schon so sagen.
Nichts Nerviges.
Gerade weil es nervig ist und weil es so vielfältig ist. Ja, es ist wirklich, also es ist kein, das ist kein 9-to-5-Job oder im Osten wäre es ja 7-to-3 wahrscheinlich oder so, aber und es ist vor allen Dingen auch kein Job, der quasi gleiche Abläufe bietet, sondern wenn man diese Aufgabe richtig ernst nimmt und wenn hier Schulleiter zuhören, werden die das wissen, dann ist das eigentlich wie Geschäftsführer sein. Ja, dann ist das eigentlich, ich muss neue Dinge anstoßen, ich muss Personalqualitätsmanagement betreiben, ich muss meine Klientel im Blick haben. Das sind ja mitunter, bei mir waren, ich hatte 1000 Schüler, das heißt, ich hatte tausende Eltern zu verwalten. Mhm. Und die muss ich alle bei Laune halten. Und da muss ich überlegen, wie kommuniziere ich, wie oft kommuniziere ich und so eine Geschichte. Und das ist total spannend. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Job als Schulleiter, jedenfalls in meiner Welt. Wenn ich was anderes studiert hätte, gelernt hätte, wird es vielleicht was anderes noch geben. Und deswegen kann ich nur sagen, das müssen wir auch wieder mehr betonen. Lehrer sein, Schulleitung, alles, was mit Kindern, mit Menschen zu tun hat, ist eigentlich total erfüllend. Und wir müssen die Rahmenbedingungen setzen, dass es läuft.
Aber würden Sie sagen, es gibt noch ein bisschen unnötige Bürokratie, auch was Schule angeht, vielleicht auch was Sie hier im Ministerium noch produzieren oder vielleicht auch verändern wollen noch?
Ja, da müssen wir den Podcast jetzt verlängern. Also eindeutig, das ist das Wesen von Verwaltung. Ja? Das Wesen von Verwaltung ist, dass sie natürlich Bürokratie schafft, nicht aus Bösartigkeit heraus, weil sie sagt, ich will jetzt mal was reindrücken, sondern weil sie versucht, Dinge zu regeln. Und in dem Maße, in dem quasi Verwaltung etwas regelt, wird sie schriftlich. Hm. Und in dem Maße, in dem sie schriftlich wird, entstehen neue Regularien. Und wo kommen die natürlich an? In der Praxis, die sagen, oh, noch was Neues. Ja,
das und wir müssen, oft.
Genau. Und wir müssen dafür sorgen, tatsächlich diese Akteure vor Ort zu stärken. Das ist einer, der Sätze, ich immer wieder bringe, Autonomie der Schulen vor Ort zu sagen, nicht ohne Grund haben wir dort gut bezahlte Leute, die dort die Dienststellen leiten. Und denen müssen wir vertrauen. Denen müssen wir einen Rahmen geben. Wir müssen denen Grundsätze geben. Am Ende müssen sie sich aber selbst regieren. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Es bringt nichts, alles direktiv zu regeln. Und das machen wir übrigens auch gar nicht. Aber ganz viele erwarten es noch. Es gibt noch Schüler, die sagen, sagt uns doch, was wir machen sollen. Und ich sage, nee, ihr müsst vor Ort die Lösung finden. Weil im Jerichoer Land ist die Situation ganz anders als in Halle an der Saale. Ja, in Halle an der Saale habe ich.
Landgegenstadt
ja,
quasi.
Ja, und deswegen müsst ihr dort ganz anders agieren. Ihr müsst auch anders zum Beispiel Akquise von Lehrkräften betreiben. Ich muss im Jerichoer Land schon anfangen mit Praktikanten, die dann irgendwann Studenten werden, die dann irgendwann Referendare werden, die dann irgendwann an meiner Studie, die muss ich umgarnen sozusagen. Da muss ich langfristig Politik betreiben. Mhm. Währenddessen ich in Halle ganz anders noch agieren kann, da kann ich es mir raussuchen, wen ich nehme. Ja, verstehen Sie? Und diese Autonomie, nur bei der Personalfrage, auch bei den Budgets, wer das Geld hat, hat die Macht. Wie flexibel bin ich bei der Einteilung meiner Budgets? Für was gebe ich in Schule Geld aus? Für Reisekosten, weil ich will, dass jede Klasse auf Klassenfahrt fährt. Oder wollen wir uns als Schule weiterentwickeln und kaufen uns ganz viele Experten ein für die Frage Schulentwicklung? Das muss bei Schule liegen und da arbeiten wir dran. Da bin ich jeden Tag dran, wirklich meine Leute hier zu überzeugen, sagen, bitte macht es flexibler, bitte macht es mit weniger Aufwand, bitte macht es praktikabler für die Praxis.
Sie haben ja jetzt schon gesagt, ist ein toller Beruf, Lehrkraft sein, Schulleitung, wie auch immer. So. Dennoch ist es ja so, dass es einen Lehrermangel gibt und sehr viele Seiteneinstiege und so weiter. Mhm. Ist das was in den nächsten Jahren man in den Griff kriegen kann, würden Sie sagen? Oder müssen sich schon Eltern, Familien hier in Sachsen-Anhalt darauf einstellen, dass sich das erstmal jetzt nicht ändert und eher ein dauerhaftes Problem bleibt?
Also erstmal muss man sagen, dass ja quasi ganz viele Lösungsmechanismen gefunden wurden, ne? Diese Seiteneinstieg, da ist ja Sachsen-Anhalt wirklich das Land, was also voranging, auch jetzt in dieser
Dekade.
Es gibt ja
Schulen, die haben einen riesen Prozentteil.
Richtig. Und davon, es geht aber gar nicht anders. Und wir sind dankbar, dass wir diese Leute haben. Und wir haben zum Beispiel jetzt seit 1.4. den Seiteneinstieg auch nochmal umgestellt von einer quasi Blockausbildung, 4 Wochen vor Einsatz in der Schule, hin zu einer begleitenden Ausbildung übers erste Jahr, wie so ein Seminartag.
Das war ja oft die Kritik dann
richtig.
Auch daran. Ne?
Seitdem kriege ich übrigens keinen Brief mehr von Seiteneinstieg. Jetzt werden sie mir doch welche schicken, die sagen, das geht doch so nicht und wir sind nicht vorbereitet, sondern das schlägt ein wie eine Bombe. Ja, dass die sagen, ey, wir haben einen Tag in der Woche, wo wir quasi in der Seminargruppe, in unserer festen Gruppe, Pädagogik, Didaktik, Fachdidaktik bekommen und das ist total hilfreich. Ja? Und das ist ein Mittel, was wir auch weiter brauchen werden. Also liebe Eltern da draußen, wir werden weiter auf Seiteneinsteigende angewiesen sein und das ist nichts Schlimmes, sondern da gibt es richtig gute Leute und die müssen wir weiter gut qualifizieren und dafür gibt es viele Programme, die das Land Sachsen-Anhalt aufgelegt hat. Das kostet wahnsinniges Geld, was wir da auch investieren und ich denke, das ist gut investiertes Geld, weil wir müssen die Leute ja auch langfristig im System halten. Wir können
dass
ja nicht
auch
sagen,
Lust haben,
ja,
zu
übrigens,
machen, ne?
Jetzt wart ihr uns recht und billig und jetzt könnt ihr gehen. Mhm. Das geht nicht. Ja? So. Das andere ist natürlich, das habe ich versucht jetzt im Sommer, beginnenden Sommer auch nochmal zu spielen. Wir haben jetzt eine Prognose, wie es aussieht mit unserem Lehrkräftebedarf. Wir haben sinkende Schülerzahlen, das wissen alle. Wir haben eine schwierige Demografie, das ist eigentlich kein gutes Signal. Für die Schulen bedeutet das aber, dass wir schneller als noch vielleicht vor 5 Jahren gedacht in die Situation kommen, dass wir an einigen Schulformen schon in diesem Schuljahr als auch im nächsten Schuljahr ganz andere Situationen Generationen schon vorfinden. Wir haben eigentlich von Grundschulen, sind die ersten, wo wir eigentlich sagen, wir müssen theoretisch an Grundschulen keine Seiteneinsteiger mehr einstellen, weil wir es aus unseren eigenen Absolventen heraus schaffen, die Bedarfe zu decken.
Naja, weil es weniger Kinder sind. Ne? Das hat man jetzt aus den Kitas gehört.
So sieht's aus. Und das schwappt dann, relativ zeitnah auf die Gymnasien über. Wir haben an den Gymnasien sowieso die Situation, dass wir eine relativ gute Unterrichtsversorgung sowieso schon immer hatten, weil der Großteil der Lehrkräfte studieren entweder Gymnasiallehramt oder Grundschullehramt. Mhm. Und da sind wir ganz gut aufgestellt. Das heißt, die Gymnasien, sag mal, im nächsten, übernächsten Schuljahr werden erleben, dass sie ihre Bedarfe mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften decken können. Die Sekundarschulen, die Berufsschulen, die Förderschulen, dort werden wir auch noch bis in die 30er Jahre noch schwierige Situationen haben. Wir haben aber jetzt zum Beispiel unmittelbar vor der Sommerpause dafür gesorgt, haben es auch den Schulen und den Lehrkräften als auch den Schulleitungen per Brief auch mitgeteilt, dass wir jetzt flexibler sind bei dem Einsatz der Lehrkräfte in den verschiedenen Schulformen. Es war bislang so, wenn sie Gymnasiallehramt studiert haben, dann sind sie eigentlich nicht an die Sekundarschule gekommen.
Mhm. Ja, und das haben sie sich jetzt ändert.
Genau, jetzt können auch Gymnasiallehrer, ohne dass sie sozusagen Nachteile haben, die wurden dann irgendwie ein Jahr lang nicht verbeamtet und mussten warten und so. Und dann haben sie natürlich viele Gymnasiallehrer gesagt, ne, ich gehe da nicht an eine Sekundarschule, werde quasi nicht wie an einem Gymnasium sofort verbeamtet, habe noch Nachteile. Das haben wir also quasi jetzt geregelt, dass die sofort auch verbeamtet werden können. Das ist alles so Details, aber das ist wichtig für Lehrer. Wir müssen attraktiv sein. Mhm. Wir sind Sachsen-Anhalt, wir sind ein Flächenland im Osten der Bundesrepublik. Wir sind nicht Hamburg, wir sind nicht Bayern, wir sind auch nicht Baden-Württemberg, wir sind Sachsen-Anhalt. Das heißt, wir müssen alles tun, damit die jungen Leute, die bei uns studieren, über 1000 jedes Jahr fangen an, Lehramt, dass die auch möglichst hier bleiben und dann müssen wir denen gute Angebote machen. Das wollte ich sagen. Wir müssen jetzt auch jetzt beginnend ab diesem Schuljahr und bis zu Ende der 20er Jahre, in die 30er Jahre hinein versuchen, Lehrer aus den Gymnasien als auch aus den Grundschulen, die das studiert haben, nicht die jetzt schon dort sind, aber die das studiert haben, junge Leute, denen zu sagen, passt auf, wir können euch jetzt nicht unbedingt einen Gymnasialplatz anbieten, aber wir haben an der Sekundarschule in Halle, in Dessau etc. Bedarf für diese und jene Fächer, wir könnten euch dort gebrauchen, ihr habt keinen Nachteil und guckt euch doch mal die Schule an. Ich habe zum Beispiel als Referendar mal Praktikum gemacht an der Berufsschule. Und danach war ich Feuer und Flamme. Also ich wollte unbedingt an die Berufsschule. Ich hab gedacht, also ich will gar nicht mehr ans Gymnasium. Es ist dann trotzdem Gymnasium geworden und es hat mich auch befriedigt, alles gut. Aber ich konnte mir dann vorstellen, auch in einer anderen Schulform zu unterrichten. Wenn Sie aber als junger Mensch mit 18 zum Studium gehen, Sie kommen vom Gymnasium, gehen zum Studium, studieren Gymnasium, dann sind Sie fertig, dann können Sie sich nicht vorstellen, an der Sekundarschule, an der Förderschule, an der Berufsschule zu unterrichten. Das haben Sie nie kennengelernt.
Dann die Berührungspunkte.
Ja, genau. Mhm. Und deswegen, und die müssen wir schaffen. Lehramtsübergreifend Praktika anzubieten. Da haben wir jetzt gerade auch das Grundstudium im Lehramt mit einem Pilotprojekt auch umgestellt. Dass die jetzt auch in Sekundarschulen Praktika machen und dann also auch den Gymnasiallehrern als auch anderen Lehrkräften ermöglichen, auch an diesen Schulen, wo es prekär ist, Förderschulen, Sekundarschulen, Berufsschulen, die Laufbahn zu wechseln als Beamtenrecht. Es ist öde. Ja?
Ich wollte gerade sagen, die Laufbahn zu wechseln. Das geht jetzt vielleicht für die meisten so ein bisschen zu sehr.
Aber wir sind so tiefgründig drin, ist doch super. Ja, nein, also klar. Ja, ich will damit nur das Signal senden, wir brauchen weiter Lehrer und was ich nicht will, da, wenn ich das noch sagen darf, ich möchte nicht das Signal senden da draußen an die jungen Leute, studiert nicht Lehramt. Weil das wird ja, manche meiner Kollegen machen das schon irgendwie.
Sie nicht gebraucht werden.
So nach dem Summe, Motto. Sondern oder? Also wir haben erstmal einen riesen Gap aufzuholen. Wir haben ja zu wenig Lehrer erstmal im System. Die müssen wir erstmal aufholen, dass wir da auf dem Stand sind, wo wir eigentlich hinwollen. Und dann brauchen wir ja trotzdem jährlich einen gesunden Zufluss an Lehrkräften. Wir werden nicht mehr Tausende brauchen in den 30er Jahren jedes Jahr. Aber wir prognostizieren und wir arbeiten jetzt schon daran, dass wir einen gesunden Korridor haben werden, dass uns nicht das passiert, was vor 20 Jahren passiert ist, dass wir keinen eingestellt oder nahezu keinen eingestellt haben. Ich war damals einer von zweien, die mit Deutsch eingestellt wurden am Gymnasium fürs ganze Land Sachsen-Anhalt in meinem Jahrgang. Mhm. Ja, also ist irre. Das darf uns nicht wieder passieren und das will ich auch nochmal senden. Studieren Sie weiter Lehramt. Gucken Sie vielleicht mal, welches Lehramt? Sekundarschule, Berufsschule, Förderschule ist natürlich noch günstiger, wenn Sie sagen, ich möchte eine hundertprozentige Chance haben, hier beschäftigt zu werden. Und schauen Sie auch mal, welche Fächer. Physik, Mathematik, Chemie, Hauptfächer, Deutsch, Englisch und vielleicht weniger die Fächer, die so auf der Hand liegen, die viele machen, sondern vielleicht auch mal schauen, was könnte ich mir für ein Fach aussuchen, was vielleicht auch sehr stark gesucht wird. Und dann gibt es weiterhin gute Chancen in Sachsen-Anhalt.
Jetzt haben wir schon ausführlich über Lehrermangel gesprochen. Aber es gibt in Sachsen-Anhalt ja noch ein Thema, worüber man vielleicht sprechen sollte, ist das Thema Schulabbrecher. Da sind wir, wenn ich mich nicht irre und auf dem aktuellen Stand bin, haben wir mit die höchste Schulabbrecherquote in ganz Deutschland. Was läuft da aus Ihrer Sicht schief?
Also es ist natürlich so, wir haben ein paar systemische Fragen. Wir sind in Sachsen-Anhalt das Bundesland, was eine sehr hohe Exklusionsquote hat. Das heißt, wir haben sehr viele Förderschulen. Wir haben eine sehr große Förderschultradition auch in diesem Bundesland, überhaupt in Ostdeutschland, aber in Sachsen-Anhalt ganz stark, dass wir sozusagen Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen, mit geistiger Entwicklung etc. Und wir bemerken in den letzten Jahren, dass diese Schulen wachsen. Ja? Mhm. Das heißt, es gibt immer mehr Kinder mit enormem Förderbedarf, sozial-emotional. Also was ich da schon auch an Schulen, ist irre. Also was da für autistische Kinder etc. Ich weiß, Autismus ist ein schwieriges Thema, da werden jetzt einige auch gleich aufschrecken. Aber wir werden mitunter in Regelschulen, die mit Lehrermangel zu kämpfen haben, die große Klassen haben, werden wir diesen Kindern nicht gerecht. Und deswegen haben wir auch einen sehr großen Zustrom zu den Förderschulen, weil dort haben wir kleinere Gruppen, wir haben viele pädagogische Mitarbeiter oder wir haben Erzieher etc. Wir haben Leute, die dort einfach dafür sorgen, dass diese Kinder gemäß ihrer Förderlage besser beschult werden, muss man ganz klar sagen.
Weil der Bedarf ja auch wächst.
Weil der Bedarf auch darin wächst, das ist, verzeichnen alle Bundesländer. Und wir sind halt ein Bundesland, bei dem dieses Thema Inklusion auch in der historischen Perspektive nicht so stark gespielt wurde wie in anderen. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein, die haben fast alle ihre Förderschulen aufgelöst, haben nur noch Förderschulzentren und ansonsten wird das in der Regelschule bedient.
Aber ja, was genau hat das jetzt nochmal mit Schulabbrechern zu tun?
Naja, jetzt komme ich. Ich wollte das nochmal, Sie wissen ja, ich erkläre mir so viel. Ja. Wir vergeben an den Förderschulen in der Regel keinen regulären Abschluss. Das heißt also, vor allen Dingen an den Förderschulen lernen. Die Förderschulen lernen und geistige Behinderung, ja, das sind die am meisten, das sind die größten Förderschulen, das sind die meisten Schüler. Dort haben wir in der Regel keinen Abschluss, aber wir haben es seit letztem Schuljahr geschafft, seit vorletztem, Entschuldigung, dass wir quasi an der Förderschule lernen, wieder einen Abschluss vergeben. Das heißt also, alle Schüler, die die Förderschule absolvieren, gehen erstmal ohne Abschluss in die Statistik ein. Wenn wir ein Jahr später gucken würden, die gehen dann nämlich ins BVJ, ins Berufsvorbereitungsjahr etc., dort erwerben die häufig dann ihren ersten Schritt, da wird es ganz anders aussehen. Aber dadurch, dass wir so eine starke Förderschullandschaft haben, kommt diese hohe Quote auch zu Stande. Und ja, es ist auch so, dass wir immer noch zu viele Schüler ohne Abschluss aus den Sekundarschulen entlassen. Und das muss unser Ziel sein für die nächsten Jahre. Da sind wir auch schon dran. Und Sie können sich sicher sein, dass ich da auch schon sehr stark geliebt werde in meinem Geschäftsbereich, weil ich das immer wieder thematisiere. Ich sage, das kann uns nicht zufriedenstellen. Wir müssen es schaffen, dass möglichst alle Schüler mit einem Abschluss hier rausgehen. Wir müssen es schaffen, dass wir an den Förderschulen vernünftige Abschlüsse vergeben. Wir müssen es schaffen, dass an den Sekundarschulen der Großteil der Schüler mit einem Abschluss, wenigstens mit einem Hauptschulabschluss rausgeht. Das sind große Aufgaben für die Zukunft. Und da bin ich ganz ehrlich, da haben wir richtig was zu leisten. Und da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Jede Schule für sich und auch das Ministerium, was können wir tun? Ich bin tatsächlich auch bereit, dort durchaus Maßnahmen auch zu ergreifen. Ich will nochmal wirklich betonen, diese besondere 10. Klasse, was ich sagte, wir begeben jetzt also an den Förderschulen lernen auch einen Abschluss. Das ist echt ein Erfolgsmodell. Also die Förderschulen melden uns, das ist genial. Das heißt, da gehen die Schüler, die sonst nach der 9 rausgegangen wären ohne Abschluss, in eine besondere 10. Klasse. Die sind aber kleiner als an der Regelschule. Da sitzen 10 Kinder drin und nicht 28.
Da können dann Abschlüsse
und die erwerben dort den Hauptschulabschluss. Und das ist echt ein Erfolg. Und die kriegen dann auch eine, ich war letztens in der Förderschule, die haben dann auch eine Lehrstelle. Ja, die eine fängt in der Wäscherei an, etc. Und genau das ist es. Wir müssen Erfolge kreieren und nicht den Kindern quasi bestätigen ihren Misserfolg. Das kann nicht unser Ansatz sein. Und das ist auch so dieser neue Ton, den wir treffen müssen. Liebe Schulen, lasst uns gemeinsam Erfolge unserer Kinder kreieren und nicht die Misserfolge betonen. Und das müssen wir hinkriegen.
Jetzt sind Sie heute hier zu Gast bei uns im Podcast. Ich habe aber auch schon mal über Sie kurz im Podcast gesprochen. Sie haben auch schon verraten, dass Sie das schon mal gehört haben. Da ging es darum, dass Kinder in Sachsen-Anhalt zum AfD-Zukunftstag wollten und Sie sich dann auch als Bildungsminister eingeschaltet haben und die Schule auch darin bestärkt haben, das zu untersagen. An dem Beispiel sieht man ja, irgendwie beschäftigen sich die Jugendlichen und Kinder mit der AfD oder sympathisieren sogar mit ihr und wählen sie vielleicht auch. Können Sie sagen, wenn irgendwie Schüler ihre Lehrkräfte fragen nach der AfD und so weiter, wie könnten Lehrkräfte oder wie sollten die aus Ihrer Sicht darauf reagieren oder ist das irgendwie Thema an den Schulen? Wie kommt das auf?
Das ist ein ganz großes Thema und ich habe in dem vergangenen Jahr meiner Tätigkeit jetzt hier ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir vor allem die Demokratiebildung stärken, genau aus dem Grund, den Sie hier auch erwähnt haben, nämlich diese zunehmende Verrohung des Diskurses auch in Schulen und auch die Anfeindung, die man zum Teil erlebt etc. Lehrer sind da wirklich auch einer schwierigen Situation ausgesetzt. Sie müssen wissen, Lehrkräfte sind in Sachsen-Anhalt in der Regel verbeamtet, wenn sie neu einsteigen. Wir haben aber auch einen großen Teil angestellter Lehrkräfte, die alle entweder dafür unterschrieben haben oder auf die Verfassung sogar einen Eid geschworen haben, dass sie diese verteidigen werden, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen werden. Das heißt, jeder Landesbedienstete, also auch die Lehrer, haben die Pflicht, wenn also rassistisches, menschenverachtendes, enthumanisierendes Gedankengut geteilt wird, das ganz klar einzuordnen. Das ist dieser sogenannte Demokratieerlass, den wir nochmal geschärft haben, auch vor einigen Monaten. Ich glaube, es ist im Januar gewesen, wo wir nochmal ganz klar sagen, Lehrer, ihr müsst da eingreifen. Ihr könnt das nicht geschehen lassen. Und ihr dürft aber nicht vergessen, ihr seid Beamte oder Landesbedienstete. Ihr habt auch eine gewisse Neutralität zu wahren, eine parteipolitische Neutralität. Das ist dieser berühmte Beutelsbacher.
Das ist der große Unterschied, auch genau, der oft nicht verstanden wird.
Richtig,
ne?
Das ist dieser berühmte Beutelsbacher Konsens, zu sagen, du hast dich nicht neutral zu verhalten gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wenn also das System, was uns hier Frieden, Stabilität und Freiheit gewährleistet und ein friedliches Zusammen, wenn das negiert wird, wenn das angegriffen wird, dann musst du dich positionieren. Aber du hast dich nicht parteipolitisch zu positionieren. Du hast nicht zu sagen, wer die Partei wählt, ist oder doof so. Oder sowas. Das kannst du nicht machen. Das ist der feine Unterschied. Ja? Ja. Das haben wir versucht, nochmal den Lehrern auch klarzumachen, da bekommen wir tatsächlich auch viel positives Feedback von Lehrkräften, die sagen, es ist gut, dass das nochmal klar gemacht wird, das stärkt uns auch den Rücken. Ich weiß natürlich auch, dass es hier und da auch Fälle gibt, die ja auch öffentlich thematisiert werden, wo man meint, wir würden da nicht adäquat reagieren. Dazu muss ich auch ganz klar sagen, wir stehen ganz klar zu den Lehrkräften, wenn sie diese freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstützen und wenn sie sich gemäß des Beutelsbacher Konsenses auch verhalten. Und darüber hinaus sollten Lehrer wirklich darauf achten, dass sie also parteipolitisch neutral agieren.
Hm. Aus Ihrer Perspektive, wenn Sie vielleicht kurz einschätzen, warum ist für viele junge Menschen eine ja als rechtsextrem eingestufte Partei so interessant?
Also gesichert
warum,
rechtsextrem.
Genau, gesichert rechtsextrem. Warum ist das so interessant für Jugendliche, für 16-, 17-Jährige, jünger, älter, wie auch immer?
Na, weil es ja scheinbar auch für einen nicht unerheblichen Teil ihrer Eltern sehr interessant ist. Ja, Sie haben vorhin von dem Küchentisch gesprochen, ja, an dem genau diese Kinder auch sitzen mit ihren Eltern. Und ich glaube, da muss ich die auch mal ein Stück weit in Schutz nehmen. Die haben natürlich nicht die Erfahrungswelten, die wir haben. Und die sind vielleicht auch noch gar nicht so politisch sozialisiert wie vielleicht Erwachsene etc., sondern die sind in der Findungsphase. Die erleben ja auch mit, was so passiert sozusagen. Und auch die Polarisierung in ihren Familien, in der Gesellschaft, im Dorf etc. Und das geht auch nicht spurlos an denen vorbei. Gerade dort haben wir ja einen großen Auftrag, tatsächlich auch die politische Bildung noch viel stärker auch zu forcieren. Ich sage immer, auch der Chemielehrer ist am Ende verpflichtet, letzten Endes politische Bildung zu machen. Denn er muss unsere Grundordnung verteidigen. Und wenn im Chemieunterricht jemand sich rassistisch äußert, dann muss er das einordnen, dann muss er das bearbeiten. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, so nach dem Motto, das macht ja der Sozialkundelehrer. Das ist Aufgabe von Geschichte, das ist nicht meine Aufgabe. Das haben wir gebrochen. Ja,
muss
sondern
sich das
zu sagen,
mehr verändern,
richtig,
sagen Sie.
Leute, ihr müsst alle dazu beitragen, unsere Demokratie ist nicht Gott gegeben, sondern die muss verteidigt werden. Wir sind gerade an einem Punkt, wo wir merken, es könnte sein, dass also Kräfte, die offen, unverhohlen, also auch unsere demokratischen Prinzipien verachten, die sie im Landtag unverhohlen mit Hass und Hetze und radikalen Parolen versehen, dass die also tatsächlich hier in Regierungsverantwortung kommen könnten. Und da haben wir alle als Gesellschaft eine Aufgabe, auch aufzuklären an der Stelle. Und nochmal, weil Sie fragen, warum so viele Jugendliche in diese Richtung tendieren. Wir sehen auch, dass ganz viele Jugendliche in Richtung Linkspartei tendieren.
Genau,
das heißt, überhaupt
halt
eine radikalere... Bitte nicht falsch verstehen, in radikalere...
Sagen, da gibt's ja noch einen Unterschied.
Ja, aber in auf jeden Fall in zugespitztere politische Lager als in die Mitte.
Und werden generell politischer, oder? Also, oder haben generell
wieder,
ein politisches
werden wieder politisch.
Interesse.
Richtig.
Sozusagen.
Und das müsste uns eigentlich positiv stimmen, dass sie politischer werden. Also als ich Lehrer war, ich habe angefangen, wie gesagt, vor 17 Jahren oder so, da habe ich gedacht, krass, also die Schüler werden immer unpolitischer. Mhm. Ja, also Politik spielte fast gar keine Rolle. Es ging viel um Hedonismus. Ne? Also wie time ich mein Leben? Wo geht das Backpacking hin? Wie kann ich da mal noch und hier mal noch was mitnehmen? Aber viel weniger um die Frage, was macht eigentlich unsere Gesellschaft aus? Mhm. Haben wir hier einen Auftrag etc.? Und das kommt wieder zurück, dass sich ganz viele junge Leute jetzt sagen, oh krass, also für diese Gesellschaft muss man was tun. Freiheit gibt es nicht for free sozusagen. Das ist also nicht selbstverständlich. Und ich glaube, daraus kann man langfristig auch positiv Profit schlagen. Natürlich sehen wir das jetzt auch in hohen Zustimmungswerten für vielleicht extremere politische Parteien. Aber ich glaube, man kann langfristig aus dieser Politisierung auch Profit schlagen, indem man sagt, sie sind wieder zugänglich auch für politische Fragen. Und das ist dann wieder ein Auftrag auch an uns Berufspolitiker zu sagen, okay, dann müssen wir wieder mehr erklären.
Ja.
Also ich will nicht in dieses, wir müssen mehr erklären, das will ich nicht falsch verstehen, aber dann müssen wir gut erklären, was wir tun. Und wir müssen Leute an der Stelle auch mitnehmen.
Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, die Stärke der AfD, so klingt für mich so, als würde Ihnen das Sorgen bereiten. Also ist das sorgvoller für Sie oder dass die politisch mittigen Parteien schwächeln, wenn man sich die
natürlich
Umfragezahlen anguckt?
Ich habe mich dazu ja auch schon dezidiert geäußert und ich weiß, dass ich da natürlich auch meinen Rahmen als Fachminister sozusagen auch wirklich da maximalst auch nutze, aber das muss ich einfach sagen, als jemand, der quasi auf Verbildungspolitik verantwortlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben es hier natürlich mit einer Zeitenwende zu tun. Sollte das, was da im Regierungsprogramm der Partei, die Sie angesprochen haben, steht, Realität werden? Und im Bildungsministerium ist es nun mal so, dass der Minister sehr starke Durchgriffsrechte hat durch Erlass- und Verordnungswege, die nicht im Landtag besprochen werden, die nicht von der Legislative beschlossen werden, sondern ganz vieles läuft hier über meinen Tisch und das entscheiden wir hier im Ministerium. Somit kann also im Bereich Bildungspolitik, deswegen hat man sich, glaube ich, auch so drauf gestürzt, auch von den anderen Parteien, kann man ganz viel in kurzer Zeit ändern. Man kann ganz viele Exempel statuieren. Das beunruhigt mich schon, weil sozusagen diesen Konsens, der auch bei uns in Paragraph 1 des Schulgesetzes festgesetzt ist, wie unsere Schulen sein. Unsere Schulen sollen Orte der Demokratie sein, der Wertschätzung, des friedlichen Miteinanders, auch der Inklusion im Sinne von alle beteiligen, dass das also so offensichtlich, so klar, auch textlich beschrieben zur Disposition gestellt wird, das kann nur jeden Politiker, der auf die Verfassung geschworen hat, ich habe auf die Verfassung geschworen, als ich dieses Amt angenommen habe, das kann ihn nur beunruhigen und davon muss er warnen. Und deswegen sage ich, ich kann nur davor warnen. Ich sage immer, wir haben es hier mit einem Player zu tun, der nicht mit denselben Karten spielt wie wir. wir Parteien der klassischen Mitte oder derjenigen, die sozusagen sich etabliert haben als die Unterstützer der Bundesrepublik Deutschland, als Demokraten. Mhm. Wir spielen mit den gleichen Karten. Wir wissen, wo sind die Grenzen. Wir wissen, wir nutzen unsere Macht nicht auf Gedeih und Verderb aus, um unsere Interessen durchzusetzen, sondern wir sind gebunden an die Verfassung, wir sind an die Grundsätze gebunden, wir sind an die Menschenrechte gebunden und die werden wir nicht aushebeln, egal was wir vielleicht für politische Unterschiede haben. Mhm. Aber hier haben wir es mit einem Player zu tun, der sagt, diese Karten interessieren mich nicht, meine Karten sind gezinkt. Ich sage ganz offen, ich entlasse 300 Beamte. Das geht gar nicht laut Verfassung. Mhm. Ja, aber ich mache das einfach, ich statuiere das Exempel. Ich denke nur an Trump. Aber wir wissen nicht, was uns hier bevorsteht, wer quasi hier sozusagen das erste Opfer wird einer durchgreifenden radikalen Politik. Und das will ich für meine Kinder nicht, das will ich für das Bildungsland Sachsen-Anhalt nicht. Und davor habe ich tatsächlich, Angst wäre zu viel gesagt, aber davor habe ich ganz großen Respekt und davor warne ich. Und das möchte ich nochmal allen, die uns vielleicht zuhören, auch sagen, da geht es wirklich nicht um parteipolitische Taktiererei, sondern ich habe auf die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt geschworen, dieses Land und seine Rechte zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe. Ja, und das nehme ich auch ernst an dieser Stelle. Mhm. Und ich sehe hier eine große Gefahr, nicht nur im Bildungsbereich, auch in der Kulturpolitik, in der Frage unserer Gesellschaftspolitik. Und ich weiß nicht, ob wir in Sachsen-Anhalt wirklich das Fanal sein wollen, an dem so ein Exempel statuiert wird. Mhm. Ich möchte es nicht für unser Land und deswegen versuche ich alles zu tun, das abzuwenden.
Die CDU schließt ja auch eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Das ist die ewige Frage, die jetzt mit Blick auf die Wahl ja ewig diskutiert wird. Also würden Sie auch eher mit den Linken zusammenarbeiten als mit der AfD?
Ich kandidiere ja, haben kein Mandat. Ja, also deswegen bin ich ja vielleicht hier auch noch ein brauchbarer Gesprächspartner. Ja, sozusagen. Also klar bin ich Minister, ich bin CDU-Mitglied, aber ich bin niemand, der quasi jetzt im Wahlkampf in dieser aktiven Rolle unterwegs ist, dass er sich um ein Mandat bewirbt. Deswegen mache ich keine Aussage, ob AfD oder Linkspartei, haben Sie da Verständnis dafür? Die CDU ist eine Partei der politischen Mitte. Wir wollen dieses Land auf Kurs halten, das kann ich sagen. Wir wollen dieses Land in diesem guten Sinne weiterentwickeln. Sachsen-Anhalt hat in den letzten 20 Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Ich weiß noch, als ich vor über 20 Jahren nach Sachsen-Anhalt gekommen bin, ich muss Ihnen es wirklich sagen, da hatte ich schon so ein bisschen so Fragezeichen im Kopf. Das war das Land der roten Laternen. Ja, wirtschaftlich, Arbeitslosigkeit, Ausblick. Und wenn man heute, ich bin ja nun wirklich viel unterwegs in diesem Land, sieht, was hier alles entstanden ist, auch in den Jahren davor, aber gerade in den letzten 20 Jahren, muss man sagen, Sachsen hat sich gut entwickelt. Ganz viele draußen sind bratzig und sagen, es ist alles Mist, es ist alles schlecht und alles eine Katastrophe. Aber das ist nicht die Realität. Ja, wenn man hier unterwegs ist, ist ganz viel Konstruktives, ganz viel Gutes. Und deswegen kann ich sagen, das wollen wir erhalten und weiterentwickeln. Das geht nur mit der Mitte. Das geht nur, wenn wir einen breiten gesellschaftlichen Konsens haben. Und das geht nicht mit extremistischen Parteien. Ich weiß, dass mein Spitzenkandidat meiner Partei gesagt hat, dass das nicht geht. Und daran werden wir uns halten.
Bevor wir zu unserem Abschlussritual kommen, das Sie bestimmt als unser fleißiger Podcast-Hörer kennen, wollen wir noch so eine persönliche Schlussrunde für Sie machen. Würden Sie sagen, Sie sind in 5 Jahren noch Bildungsminister?
Ich wäre es gern.
Wollen Sie dauerhaft Berufspolitiker bleiben oder wissen Sie das noch nicht?
Die Wege des Herrn sind unergründlich.
Können Sie sich vorstellen, irgendwann als Ministerpräsident für Sachsen-Anhalt zu kandidieren?
Das ist jetzt schräg. Nee, also habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht.
Okay, also wir haben ja unser Abschlussritual. 3 Fragen, die wir allen unseren Gästinnen und Gästen stellen. Gerne kurz und persönlich beantworten. Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Themen bis zur Wahl?
Bildung. Wirtschaft, glaube ich. Ganz viele Menschen fragen sich, wie geht's weiter mit meinen Kindern, Ausbildungsplätze? Wie geht's mit meinem Arbeitsplatz weiter? Da müssen wir ganz gute Antworten finden. Also Wirtschaft ist ein ganz großes Thema. Bill Clinton hat mal gesagt, it's the economy stupid. Da glaube ich wirklich dran. Also geht es den Menschen gut? Haben sie Perspektiven? Und da stehe ich auch als CDU-Politiker dafür. Haben sie auch gute wirtschaftspolitische Perspektiven? Dann dreht sich auch eine Stimmung in dem Land und dann reden wir über ganz andere Dinge wieder. Also das ist, glaube ich, economy first. Das ist auch was Sven Schulze ganz oben stehen hat. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Und sicherlich drittens, ist irgendwo auch die Frage der Sicherheit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ja, wir haben jetzt erst wieder die Situation auf dem CSD in Berlin erlebt und so weiter. Also wir können da auch nicht die Augen verschließen. Wir haben hier ein Problem mit Islamismus. Wir haben ein Problem mit Radikalität von verschiedenen Seiten. Das greift unsere Gesellschaft an und macht Menschen mürbe und unsicher und führt dann dazu, dass sie mitunter auch extreme politische Entscheidungen treffen bei der Wahl.
2. Frage, ist das für Sie eine Schicksalswahl?
Ja, eindeutig. Es entscheidet sich, ob Sachsen-Anhalt im Konzert der 16 Bundesländer weiter ein anerkanntes Mitglied bleibt oder ob wir hier, sage ich ganz offen, ob wir hier ein Experimentierfeld werden mit ungewissem Ausgang am Ende. Und wahrscheinlich würden wir dann alle in 5 Jahren schlechter leben, als wir es heute tun.
3. Frage, wo steht Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Hoffentlich in sicheren und festen politischen Verhältnissen.
Herr Riedel, vielen Dank für das Gespräch. Das war die 25. Folge von 2,1 Millionen. Danke euch fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos rund um die Wahl. Schickt unseren Podcast gerne weiter an alle, die sich vielleicht auch für Politik interessieren oder vielleicht explizit für Bildungspolitik. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr Infos oder Wünsche an uns habt, dann gerne an podcast@volksstimme.de. Und wenn ihr keine Lust habt, eine E-Mail zu schreiben, dann schreibt auch gerne einen Kommentar bei Spotify, Apple, YouTube. Wir lesen uns das durch und freuen uns über Feedback. In der nächsten Folge haben wir die Politikchefin der Zeit, Anne Hähnig, zu Gast. Das wird super, da habt ihr mich wieder auf den Ohren. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
Danke.
Das Team hinter dem Podcast, das sind die vier Hosts, Jan Schumann, Max Hunger, Elisa Schulz und ich, Lena Bellon. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Alexander Walter, Till Gerloff und Anne Holzki. Grafik Tobias Büttner.